Moin, liebe Hörer und Hörerinnen des Freien Radio Neumünsters. Herzlich willkommen zur ersten Schmökerstunde in 2021. Jeden ersten Dienstag im Monat treffen sich Sabine
und Manfred
und sprechen über ein gemeinsam gelesenes Buch. Heute hatten wir uns vorgenommen, uns über den Roman von Jens Sparschuh »Das Leben kostet viel Zeit« zu unterhalten.
Ja, Jens Sparschuh haben wir ja schon zweimal persönlich auf der Leipziger Buchmesse erlebt, unter anderem 2018, als er seinen Roman »Das Leben kostet viel Zeit« vorstellte.
Jens Sparschuh, eine kleine Biografie, 1955 geboren und aufgewachsen in Ost-Berlin, studierte von 1973 bis 1978 Philosophie und Logik in Leningrad. 1983 promovierte er in Berlin und seitdem arbeitet er als freiberuflicher Schriftsteller. Er veröffentlichte eine Vielzahl von Hörspielen und Kinderbüchern.
Ja, und Preise hat Jens Sparschuh schon viele erhalten. Unter anderem 2019 den Günter-Grass-Preis. Sabine, kannst du mal etwas über den Günter-Grass-Preis sagen? Du hast dich ja ein bisschen schlau gemacht darüber.
Ja, der Günter-Grass-Preis ist schon eine besondere Auszeichnung. Er ist als einzig bedeutender Literaturpreis in Deutschland von Autoren für Autoren. So hieß der Preis auch bis 2017. Die Höhe des Preisgeldes, und jetzt kommt's, wird nicht festgelegt, da es von den Teilnehmern des Literaturtreffens aufgebracht werden muss. Und der Preis wird alle 2 Jahre vergeben.
Ja, und das Leben kostet viel Zeit. Allein schon dieser Titel hat uns schon sehr angesprochen. Aber von was handelt der Roman?
Jens Sparschuhs munterer Roman, und ich muss wirklich sagen munter, weil er auch so fröhlich geschrieben ist. Das Leben kostet viel Zeit, erzählt uns etwas über den Kosmos Pflegeheim und unter anderem auch etwas über den großen Romantiker Adelbert von Chamisso. Wie war denn dein Leseeinstieg oder Leseerlebnis, Manfred?
Naja, Jens Sparschuh hat eine wunderbare Art, Menschen zu beschreiben. Das Pflegeheim, die Bewohnerinnen des Pflegeheims und seine Bürokolleginnen und Kollegen, sie alle sind mir sehr vertraut und ich hatte sie wirklich schon sehr, sehr deutlich vor mir. Aber Sabine, was hast du denn bei dem Lesen empfunden?
Also mich, muss ich erstmal wieder zurück nach Leipzig, hat in Leipzig schon das Gespräch mit dem Autor und dem Moderator vom Deutschlandfunk fasziniert. Ich kannte das Buch ja bis dahin nicht, das heißt, es ist 2018 erschienen und habe es mir natürlich nach diesem Gespräch sofort gekauft, weil es mir einfach so ganz spannend, lustig, interessant erschien. Ich habe mir natürlich auch das Buch gleich in Leipzig signieren lassen.
Ne? Ja, da bist du ja immer sehr, sehr schnell dabei.
Ja,
ne?
Heldin.
Ja, das ist eine andere Geschichte.
Ich lese euch jetzt einfach mal den Klappentext vor. Titus Brose hat einen ungewöhnlichen Beruf. Er ist Memoirenschreiber in einer Seniorenresidenz am Rande von Berlin.
Das ist der Protagonist, ne, Titus?
Ja. Während er den zu Heldenlegenden stilisierten Lebensgeschichten der Bewohner lauscht und die Stilblüten in den Werken seines Kollegen Schulze korrigiert, beginnt er an sich und seiner Zunft zu zweifeln. Hinreißend komisch und leichtfüßig und philosophisch erzählt Jens Sparschuh von der Suche nach der eigenen Geschichte.
Ja, leichtfüßig und philosophisch. Da passt doch hervorragend Bachs Präludium Nummer 1 in C-Dur, aber gespielt von Jacques Lussier. Ja, Jacques Lussiers Jazzfassung von Bach ist immer wieder ein Genuss. kurz am Rande. Ich hatte übrigens das Vergnügen, während meiner Ausbildung in Hamburg Jacques Lussier in der Musikhalle, jetzt Leishalle, zu erleben. Habe mir natürlich von ihm und seinem Ensemble ein Autogramm geben lassen, wie du in Leipzig von den Autoren und Autorinnen.
Aha, und du belächelst mich. Ja, so ein bisschen weiter zum Buch. Manfred und ich, wir haben uns überlegt, dass wir euch zwei Personen näher vorstellen, nämlich einmal den Dr. Einhorn und einmal Lore Huber. Es ist natürlich ein buntes Bündel an Heimbewohnern drin, die ihre Biografien aufzeichnen lassen. Aber das wäre zu viel des Guten. Um diese beiden ganz unterschiedlichen Personen euch ein bisschen näher zu bringen, da schnacken wir dann gleich drüber, wenn sie dran sind.
Mhm. Die meisten seiner Klienten stammen aus dem alten Fährhaus, einem Altenheim vor den Toren Berlins, in dem es, hat er so gut beschrieben, gut nach schlechtem Essen riecht.
Das kann ich mir so richtig vorstellen.
Und dessen Bewohner, eine Truppe skurriler Gestalten, nimmt das Altern so gelassen wie möglich, mit einem Hang zu Karlauern hin.
Dann lasst euch das doch mal erzählen. Ein Mann, den die Inkontinenz ereilt hat, sagt von sich, dass er nicht ganz dicht sei. Und eine Frau verabschiedet sich mit den Worten, bis bald, Rian. Und dann gibt es noch einen Herrn Krampe, ein Verschwörungstheoretiker, dem eine Wahrsagerin im Teneriffa-Urlaub das ewige Leben prophezeite. Und der nun glaubt, dass ihm die Rentenkasse nach dem Leben trachte.
Ja, und wie wir eben schon sagten, oder Sabine schon gesagt hat, wir konzentrieren uns auf zwei Personen. Und mit seinem Memoirenschreiben in der Seniorenresidenz umreißt Jens Sparschuh leichtfüßig die Frage, wie man Sinn in das eigene Leben webt. Der Faden der Erzählung, das Nacheinander der Ereignisse produzieren Bedeutungen, die beruhigen.
Inwieweit es narzisstische Impulse bedient oder therapeutische Wirkung besitzt, wenn man aufgeschrieben sieht, was man jemand erzählt hat, das bleibt klar offen.
Eine Frau namens Wanda merkt erst nach einigen Seiten, dass sie die Biografie eines anderen Menschen liest. Oh ja, Sabine, lest doch mal die Stelle, die gibt uns gleich einen richtigen Eindruck.
Stimmt was nicht? Ja, sagte Wanda. Lange schaute sie Brose an und dann sagte sie leise, fast entschuldigend, eigentlich alles. Ein Lächeln hing verrutscht in ihrem Gesicht. Jederzeit, so schien es, könnte es herunterfallen und in 1000 Stücke zerspringen. Dabei an diesem Dienstag hatte alles so perfekt begonnen. Ein richtig guter Vormittag hätte es werden können. Luftig zogen ein paar Wolken über den beinahe schon sommerlichen Frühlingstag hinweg. Die beigefarbene Lebenslaufmappe locker unter den Arm geklemmt, war Titus Brose um 9:30 vom Parkplatz gekommen, durch das Foyer geschritten, selbstbewusst am Fahrstuhl vorbei, den er wie stets stolz ignoriert hatte, um dann, immer 2 Stufen auf einmal, zu ihr in den 2. Stock zu eilen. Nachdem er kurz angeklopft hatte, war er in Wanders Zimmer getreten. Auch wenn Brose in Wanders Zimmer immer extrem schnell müde wurde, diesmal musste er wach sein, musste aufmerksam registrieren, wie Wanda den Text aufnahm. Schließlich handelt es sich bei diesen 240 Seiten um nichts anderes als ihr Leben, beziehungsweise um das, was er davon aufgeschrieben hatte. War alles in Ordnung? Das war laut Vertrag die Abnahme und dann konnten die Papiere vervielfältigt, gebunden und schließlich ein paar Tage später an den Auftraggeber überreicht werden. Damit war dann auch die 2. und 3. Rate fällig. Laut raschelte es. Ein Lebenszeichen. Erstaunt, fast erschrocken sah Brose, wie Wanda die Seiten immer schneller, immer ungeduldiger umblätterte und dann einen ganzen Stapel Papier ungelesen ablegte. Er stand auf und goss ihr Mineralwasser nach, Medium aus der grünen Flasche. »Stimmt was nicht?« fragte er vorsichtig. »Ja«, sagte Wanda leise. Sie schauten sich an. »Eigentlich alles.« »Wie jetzt?« Rose musste laut, beinahe hektisch auflachen. »Wanda, Sie haben mir das doch alles so ins Aufnahmegerät gesprochen. Was, bitteschön, soll denn daran nicht stimmen?« Sie sagte nichts. Sicher, gab er zu, sicher, manchmal, da musste ich noch an den Formulierungen herumfeilen, glätten, damit es sich besser liest. Und Wiederholung, klar, die gibt es zwangsläufig beim Reden. Die musste ich natürlich auch streichen, aber sonst? Sie schüttelte nur störrisch ihren grau-lila gelockten Kopf. Ich verstehe es einfach nicht. Wanda hatte die Papiere weit von sich geschoben. Sie lagen jetzt zwischen ihnen auf dem Tisch. »Aber was verstehen Sie denn nicht?« »Na zum Beispiel, woher Sie mein richtiges Alter wissen?« Brose starrte sie an. »Ja, ich habe mich doch immer um 3 Jahre jünger gemacht. Das habe ich Ihnen, junger Mann, aber garantiert nie erzählt. Warum sollte ich denn? Und hier steht es auch einmal richtig. Das ist falsch.« Das verstand Brose auch nicht. »Darf ich bitte mal sehen?« fragte er leise. Er nahm unschlüssig den Stapel zur Hand. »Aber das ist noch längst nicht alles«, sagte sie, halb verärgert, halb resigniert. »Gehen Sie doch mal auf den Anfang von Teil 2.« »Welche Stelle meinen Sie da?« fragte er. »Na, da, wo ich mit meinen Eltern die große Freitreppe heruntergelaufen komme.« Es war nicht mehr zu überhören, wie ungeduldig sie inzwischen geworden war. »Meine Einschulung, Herr Brose!« Er blätterte betont ruhig jetzt zurück, sicher ein Missverständnis, das leicht aufzuklären war, und begann still für sich die Seite zu lesen. Stimmt, hier ging es um die Einschulung. Aber komisch, von einer Freitreppe stand da kein Wort. »Sehen Sie«, rief sie triumphierend. Brose sah nichts. Damals, das weiß ich noch ganz genau, hatte ich einen Plissierock an. Ja, einen blauen, einen dunkelblauen Plissierock. Und das habe ich Ihnen auch so gesagt. Mit einem raschen Griff hatte sie die Papiere wieder an sich genommen und starrte sie ärgerlich an. Brose hörte es ticken. Das war aber kein Zeitzünder, der an dieser Stelle gut zur explosiven Stimmung gepasst hätte. Es war lediglich der Regulator mit den römischen Ziffern, der bei Wanda auf der Kommode stand und stoisch mit enervierenden Gleichgültigkeit die Zeit in ihre Einzelteile zerlegte. Nach kurzem Suchen tippte Wanda mit dem gekrümmten Finger auf eine Stelle im Text und las es laut vor. Es war ein wunderschönes, von meiner Großmutter genähtes, rosarotes Kleid mit Rüschen und Schleifen. Ihre Augen funkelten Brose an. »Das ist doch...« Und dann sagte sie ein Wort, das Brose schon seit Ewigkeiten nicht mehr gehört hatte, das wie aus einem fernen, versunkenen Zeitalter zu ihm herüberklang. »Ungezogen! Sie können das doch nicht einfach alles so ändern!« Sie blätterte weiter. »Und das ist längst noch nicht alles, junger Mann, längst noch nicht alles!« »Das ist mir jetzt unglaublich peinlich.« Sie nickte zufrieden. Verdammt, endlich kapierte er, was los war. Vorhin auf dem Parkplatz musste er doch tatsächlich beim raschen Griff in die Hängeregistratur, seine Ablagebox, in der lauter Mitschriften, Vertragsunterlagen, fertige und halbfertige Lebensläufe steckten, die beiden Mappen verwechselt haben. Wanda hatte die ganze Zeit, Seite für Seite, die Lebenserinnerung von Frau Emma Paczynski, Erdgeschosszimmer 12, gelesen, ebenfalls im beigefarbenen Einband. Als er sich kurz geräuspert und ihr schließlich seinen Fehler gestanden hatte, sagte sie nur, »Ach so, na sehen Sie, hatte ich also doch recht.« Beruhigt lehnte sie sich zurück. »Aber Wanda, ich verstehe nicht, das muss Ihnen doch gleich aufgefallen sein. Warum haben Sie denn nicht sofort etwas gesagt und immer weitergelesen?« »Ich weiß es nicht. wie ich das so gelesen habe, kam es mir, abgesehen von den Fehlern natürlich, sonst hätte ich mich ja auch nicht so darüber aufgeregt, kam es mir alles sehr fremd, versuchte er hier behutsam zu soufflieren. Er wusste, dass sie manchmal Wortfindungsprobleme hatte. Nein, gar nicht, widersprach sie. Im Gegenteil, es kam mir alles sehr, sehr plausibel vor. Sagt man doch so, oder? Plausibel? Ja, ich konnte es mir eigentlich ganz gut vorstellen. Alles. Es hat mir gefallen. Sie sah ihn streng an. Bis auf den Fehler eben.
Das war ja natürlich ein enormer Patzer, den Titus da unterlaufen ist. Nur erzähle ich euch mal ganz kurz etwas über Titus Brose. Titus Brose war mal Chefredakteur des Spandauer Boten. Nun schreibt er Fremde Leben auf. Gegen eine fünfstellige Summe erzählen ihm Leute ihre Geschichte und er bastelt ein Buch daraus. Sein Arbeitgeber, Agentur Lebenslauf. Es ermüdet den Westberliner Titus Brose, der sich in die Vorwendezeit zurücksehnt, dass es immer die langweiligen Leute sind, die ihr eigenes Leben lesen wollen.
Tja, ich erinnere mich noch an seine Ehefrau Claudia, die ist Lehrerin. Die hat auch so eine ganz witzige Art an sich, ihm sein neues Berufsleben schmackhaft zu machen und spricht dann immer gerne so in kleinen Worträtseln. Wenn sie nämlich ihr Make-up als Routine auflegt, spricht sie da von Fassadenarbeit. Finde ich einfach witzig.
Ja. Und sein Kollege Schulze, der übersteht den Arbeitstag nur mit einem großen Schluck Pfefferminzlikör. Er ist Schönschreiber und konstruiert seine Texte nach dem Baukastenprinzip. Gerade schreibt er über den Niedergang einer Brühwürfeldynastie.
Und seine Chefin gibt ihm ja von der, also seine Chefin von der Agentur gibt ja Titus immer wieder Texte von Schulze zurück, die er dann bitte korrigieren soll, weil die Texte einfach zu schwülstig sind. Also die lese ich jetzt auch lieber nicht vor, weil das ist echt ein...
Aber toll gemacht.
Ja.
Und der ehrliche Brose dagegen scheut die Phrase und sucht die Aufrichtigkeit. Und Brose wird aus der Monotonie gerissen von seinem Schreiben und von seinen Besuchen, als er im alten Fährhaus auf Dr. Einhorn trifft.
Ja, dieser Dr. Einhorn ist schon ein sehr faszinierender Mensch. Also das hat mir richtig Spaß gemacht, diese Person weiter im Buch so zu hören, zu erleben. Einhorn war einst Mitarbeiter des Märkischen Museums und hat sein Leben dem großen Romantiker Adalbert von Chamisso verschrieben. Zwei Sonderausstellungen, zu denen Literaten und Naturforscher scheitern in den 90ern, doch er wird nicht müde, weiter zu forschen.
Und Brose, der hilft ihm dann dabei. Es entsteht mittlerweile zwischen den beiden dann auch so eine Art Freundschaft. Und die Freundschaft beginnt, als per Zufall Titus Brose bei einer Gedächtnisübungsstunde in der Heimküche des Altenheims den Biografiebogen von Dr. Einhorn in die Hände bekommt oder zum Lesen bekommt, den alle Heimbewohner beim Einzug abgegeben hatten. Und da müssen wir unbedingt diesen Biografiebogen mal vorlesen, den Dr. Einhorn da dem alten Fährhaus abgegeben hat.
Also ich lese immer vor, was gefragt wird und Manfred gibt euch die Antwort von Dr. Einhorn, die er dann da abliest. Name, Vorname des Bewohners.
Dr. Einhorn, Benno.
Und während Frau Schwarze mit Frau Lemke kühlte, begann Titus Brose diskret die Einträge zu überfliegen. Geboren?
Ja.
Geburtsort?
Damals Krummbübel, heute Kapatsch. Beide in Riesengebirge, beide unterhalb der Schneekoppe.
Lebenseinstellung?
Neutral.
Weltanschauung?
Immer mal eine andere.
Religion?
Heide.
Interessen? Wobei Hobbys durchgestrichen ist.
Diverse.
Schulische Ausbildung?
Genossen.
Berufe der Eltern?
Spielt keine Rolle mehr. Seit über 30 Jahren Teil einer Friedhofsbelegschaft.
Lehre, Ausbildung?
Alles abgeschlossen.
Berufsleben?
Auch abgeschlossen. Eher wechselhaft.
Unauffällig wendet Brose das Blatt. Auf der Rückseite ging es weiter. Fähigkeiten?
Strich, Strich, Strich.
Besonderheiten, Ängste?
Horror, Wakui. Da haben wir natürlich erstmal nachgeblättert. Der Begriff Horror Vacui, lateinisch, ist für Scheu vor dem leeren Raum. Scheu, Abneigung, Abschau vor der Leere, steht dort.
Umfeld, Vorlieben?
Zurzeit altes Fährhaus, Wald und Schokopudding.
Bisheriges Wohnumfeld?
Zu Hause, ging aber nicht mehr wegen der drei Treppen.
Lieblingsspruch und Lebensmotto?
Erstens, nur aus der höchsten Kraft der Gegenwart dürft ihr das Vergangene deuten. Nur in der stärksten Anpassung eurer edelsten Eigenschaften werdet ihr erraten, was in dem Vergangenen wissens- und bewahrenswürdig und groß ist. Gleiches durch Gleiches. Sonst zieht ihr das Vergangene zu euch nieder. Friedrich Nietzsche, Unzeitgenese, Betrachtung. Zweitens. Jedes Hindernis gibt uns die Chance zu scheitern. Benno Einhorn.
Lebenslauf?
Soweit gelaufen.
Lebenslauf, Krankheiten?
Diplom-Mediziner Huschke, Facharzt für Allgemeinmedizin, der hat Liste geführt. Ansonsten einfach mal bei der AOK nachfragen.
Lebenslauf, Schlüssel ziehen.
Geht kein was an.
Lebenslauf, Familie, Angehörige. Danke. Elegant zog Frau Schwarze die durchsichtige Mappe aus Broses Händen und setzte sich wieder an ihren Platz. So, jetzt habt ihr so einen kleinen charakteristischen Eindruck von Benno Einhorn bekommen. Benno Einhorn hat es schon ganz schön faustig hinter den Ohren, finde ich. Alleine schon diese kleine Beantwortung, wo seine Eltern, Berufe der Eltern, dass sie dann auf dem Friedhof in der Gemeinschaft sind, das macht ja schon auch schmunzeln.
Ja, und Titus Brose ist natürlich durch diesen Biografiebogen von Dr. Einhorn sehr neugierig geworden und will den sogenannten, in Tüdelchen, Fall Dr. Einhorn lösen. Denn Dr. Einhorn möchte keine Biografie diktiert haben.
Er will sie gar nicht aufgenommen haben. Das weigert er sich eigentlich.
Ja. Dazu passt aus der amerikanischen Krimiserie Peter Gunn aus dem Jahre 1958 die Titelmusik. Ihr hört sie jetzt aus dem Film The Blues Brothers. Ja, mit dieser Musik sind wir am Anfang von Tito Broses Fall Dr. Einhorn. Und wer sich jetzt erst zugeschaltet hat, ihr hört die Schmökerstunde mit
Sabine
und Manfred. Wir unterhalten uns über das Buch von Jens Sparschuh, Das Leben kostet viel Zeit. Sabine, wie bekommt Brose den Auftrag von Dr. Einhorn?
Für alle Hörer, die sich jetzt erst eingeschaltet haben, beim Freien Radio Neumünster auf 100,8. Dr. Einhorn ist ein Bewohner der Seniorenresidenz Altes Fährhaus und war früher Mitarbeiter des Märkischen Museums. Sein Leben hat er dem großen Romantiker Adalbert Chamisso verschrieben. Und Titus Brose ist ein Mitarbeiter der Agentur Lebenslauf. Er verfasst Biografien der Bewohner aus der Seniorenresidenz. Manfred liest euch jetzt mal ein kleines Stückchen vor, was Titus Brose mit Dr. Einhorn so erlebt.
Sie sind nicht von hier. Das war mehr Feststellung als Frage. Es gab darauf streng genommen also auch nichts zu antworten. Trotzdem, Brose sagte zu Einhorn, der sich etwas schwankend, aber standhaft neben der Heimküchentür aufgebaut hatte, Ich komme aus Berlin. Ach, aus Berlin. Und wenn ich fragen darf, Sie sind hier um... Dr. Einhorn zog die rechte Augenbraue hoch. Brose erklärte es ihm. Einhorn musste offenbar damals, als Iris das Lebenslaufprojekt im großen Essenssaal vorgestellt hatte, gefehlt haben. Biografien schreiben Sie also auf. Interessant. Ganz offensichtlich schien er nun jegliches Interesse an Brose verloren zu haben. Seine Hände umklammerten fest die Krückenhilfe. Er nickte Brose noch einmal zu, dann machte er sich auf den Weg, Richtung Speisesaal. Nach ein paar Schritten hielt er kurz inne, er drehte sich noch einmal um. »Aus Berlin, sagten Sie?« »Ja.« »Darf ich Sie was fragen?« »Gerne.« »Sie sehen ja, ich bin längst nicht mehr so mobil, wie ich es sein sollte. Kennen Sie vielleicht, rein zufällig, den Friedhof 3 der Jerusalems und Neuen Kirche in Kreuzberg?« »Ja, natürlich.« »Wie? Den kennen Sie?« Brose nickte. »Ach«, sagte Einhorn erstaunt. »Ja«, wiederholte Brose. »Ich bin gewissermaßen Experte«, dachte er. »Das ist ja schön. Das ist sehr gut. Es gibt da nämlich eine bestimmte Grabstelle. Ich müsste einfach mal wissen, wie es jetzt dort aussieht, ob die gepflegt ist und so weiter.« »Das lässt sich sicher machen«, sagte Brose. »Vielleicht nicht gleich morgen, aber klar, ich verstehe schon. Das ist ja auch schwierig für Sie, Sie hier und Ihre Angehörigen in Berlin begraben.« »Angehörige?« Einhorn verzog gleich den Mund. »Nein, nein, so direkt ist das nicht. Eher Bekanntschaft.« Brose nickte. »Also, Mehringdamm 21. Sie gehen, wenn Sie dort sind, immer geradeaus, gelangen in die Abteilung 331, halten sich dann scharf rechts, Reihe 38. Brose notierte es sich. Es ist die Grabstelle 1 plus 2. »Und der Name?«, fragte Brose. »Chamisso.« Brose schaute kurz auf. »Sie meinen?« »Ja, meine ich.« »Adelbert«, sagte Brose leise und notierte sich auch das. Er versprach, das Grab aufzusuchen, aber er würde erst nach Pfingsten wieder im alten Fährhaus sein. Er komme meistens dienstags. Einhorn sah ihn nachdenklich an. »Am besten wäre es übrigens, wenn Sie ein Foto machen könnten.« »Ein Foto?« »Ja, vielleicht so ein Handyfoto, das genügt völlig. Ich muss nur wissen, wie dort der Zustand ist, mehr nicht.« »Hey Doc, da sind Sie ja. Kommen Sie, ich bringe Sie zum Essen.« Das war die rothaarige Pflegekraft, die den Doktor vorhin in die Heimküche gebracht hatte. Dr. Einhorn gab sich einen Ruck und an ihrer Seite ging es nun zum Speisesaal. Bevor sie in den Hauptgang einbogen, wandte Einhorn den Kopf noch einmal um. »Wissen Sie eigentlich, wer Chamisso war?« »Natürlich weiß ich das.«
Tja, die Frage war schon ganz gut von Dr. Einhorn. Klar kannte Brose Adelbert Chamisso nicht so genau. Du erinnerst dich sicher, Manfred, an die Stelle im Buch, als Brose sich zurückerinnert, dass sein Vater ihm früher gute Bücher gegeben hat, damit er nicht nur Jerry Cotton-Hefte und Ritterromane las.
Genau, genau.
Und da war unter anderem auch der Roman, ja eigentlich ein Märchen, Peter Schlemihl von Adelbert Chamisso dabei. Das ist die berühmte Geschichte von einem, der seinen Schatten verkauft oder verliert.
Ja, und der Titus Brose kannte sich wirklich auf den Berliner Friedhöfen aus. Deswegen, weil seine Eltern früher mit ihm die Sonntagsspaziergänge immer über die Berliner Friedhöfe gemacht hatte.
Das ist ja auch ein spannendes Ereignis. Um nicht ganz ahnungslos vor Dr. Einhorn zu erscheinen, vergleicht Brose seine Notizen über Adelbert Chamisso mit einem Lexikon-Eintrag.
Ich lese mal kurz vor, was da draufsteht.
Den Lexikoneintrag. Mhm.
Chamisso Adelbert von, Dichter und Naturforscher. Geboren Schloss Boncourt, Champagne, am 30.01.1781. Gestorben Berlin, 21.08.1838. Chamissos Familie floh in den Revolutionswirren nach Deutschland. 1796 wurde Chamisso Page der Königin von Preußen. 1798 bis 1807 war er preußischer Offizier. 1815 bis 1818 machte er als Naturforscher eine Weltumsegelung. Und nach der Rückkehr war er Gehilfe am Botanischen Garten in Berlin, später Vorsteher des Herbariums. Berühmt wurde Chamisso durch die ebenso fantastische wie realistische Märchennovelle von Peter Schlemihl, 1814.
Tja, das machte Brose jetzt so richtig heiß. Und er machte sich nach einigen Tagen auf und geht zum Grab von Adelbert Chamisso. Und da möchte ich euch ein kleines, kurzes Stück draus vorlesen. Spät am Nachmittag streifte Brose über den Friedhof. Nicht ziellos, nein, er suchte ja Abteilung 331, Reihe 38 und zählte die abgeschrittenen Reihen ab, Hauptweg nach hinten, den dritten Weg nach rechts. Vorhin hatte es kurz aber heftig geregnet. Winzige Perlen hingen, den Sträuchern ein silberner Glanz lag hauchzart über dem Grün, es dampfte. Ein Spatz vor Freude flügelschlagend badete tropfnass in einer Pfütze. Glitzernde Minifontänen stiegen von ihm auf. Das Leben auf dem Friedhof war schön. Brose konnte sich übrigens doch nicht mehr daran erinnern, früher schon einmal hier gewesen zu sein, auf diesem Friedhof. Aber egal, er schaltete sein Gehirn ab, er vergaß alles und ließ sich jetzt ganz auf seine Umgebung ein. Er genoss es einfach, den Vögeln zuzuhören, die aufgeregt durcheinander redeten. So ging es schließlich auch. Er ging den Weg hinunter und dann stand er vor der gesuchten Grabstelle. Es war ein flach liegender rötlicher Stein, der frisch gewaschen vor Nässe glänzte. Adelbert von Chamisso und seine Frau, geborene Piast, lagen hier im steinernen Ehebett. Sie war ein Jahr vor ihm gestorben, im Mai 1837. Umstellt war die Begräbnisstätte von vier grün angestrichenen gusseisernen Pfosten, die eisern Wache hielten. Oben waren sie jeweils mit einem Kreuz versehen. Zwischen ihnen hingen schwere Abspeckketten. Auf einem kleinen, ebenfalls rötlichen Stein vorn links neben der Grabstelle war der amtliche Hinweis zu lesen, dass es sich um ein Ehrengrab des Landes Berlin handelte. Blumensträuße standen in schmutzig-braunen Gläsern, auch ein verwelkter Kranz lag herum. Den schob Brose mit der Fußspitze beiseite, bevor er alles fotografierte.
Ja, und auf dem Rückweg von dem Grab fällt sein Blick auf eine schwarze Grabstelle aus Marmor. Und da macht er sich seine Gedanken drüber. Und das bringt Sparschuh hervorragend jetzt zu Papier, was in Brose eigentlich vor sich geht.
Brose las auf dieser schwarzen Grabstele aus Marmor: Unvergessen. Unvergessen. Ihm fiel ein, dass er heute im Büro wieder sein Passwort für die Fahrkartenbestellung vergessen hatte. Dabei war es so einfach gewesen. Er wollte in seinem Kalender nachschauen, wo er es an einem geheimen Ort, und zwar im Feld von Claudias Geburtstag, notiert hatte. Doch der Kalender lag zu Hause. Also musste er sich ein neues ausdenken. In letzter Zeit hatte er damit begonnen, immer wenn ihm der Computer halb höhnisch, halb mitleidig die hochnotpeinliche Frage Passwort vergessen stellte und er ein neues brauchte, was viel zu oft vorkam, aus merktechnischen Gründen in seine neu gewählten Passwörter verschiedene markante Daten aus seinem Leben einzubauen, die er niemals vergaß. Er rekapitulierte schnell die aktuelle Liste. und auf einmal seien seinen eigenen Grabstein vor sich stehen, unter dem Namen in Stein gemeißelt, sämtliche Passwörter, Geheimzahlen, Benutzernamen, Zugangscodes, WLAN-Namen, Kennwörter, die jemals von ihm benutzt worden waren. Zumindest die, die ihn noch erinnerten.
Ja, kann ich mir so richtig vorstellen. So ein Grabstein, oben der Name von Brose und dann unten drunter wie so ein Geheimcode, sämtliche Passwörter und Geheimzahlen.
Tja, vor solch einem Grab könnte ein zukünftiger Besucher doch lange total ergriffen verharren und über das eigene Leben rätseln.
Ja. Was für eine Musik passt besser zu einem Spaziergang über einen Friedhof als die Toccata von Bach, interpretiert von der holländischen Gruppe Exception. Die Gruppe Exception, einfach toll. Brose kommt aus Berlin zurück in das alte Fährhaus, um Dr. Einhorn von seinem Friedhofsbesuch zu berichten. Sabine, lies doch mal.
Einhorns Zimmer war aber ein geradezu exterritoriales Gebiet. Im Grunde war es kein Heimzimmer, sondern ein Arbeitskabinett mit einem hohen Bücherregal an der Wand, etlichen Bücherkartons und Kisten sowie einem voll beladenen Schreibtisch, der in der Ecke beim Fenster stand und auf dem sich links und rechts neben einem Uraltcomputer Bücher und Mappen den Platz streitig machten. Ohne das obligatorische Pflegebett wäre niemand auf die Idee gekommen, sich hier in einem Seniorenheim zu befinden. Interessiert war Einhorn Broses Rundumblicken gefolgt. Als ihm schien, dass Brose sich lange genug umgesehen hatte, beendete er die Besichtigung, indem er sich nach vorn beugte und die Hand ausstreckte. So, jetzt die Fotos bitte. Brose, der die Bilder ausgedruckt hatte, reichte sie Einhorn. Wortlos nahm er sie entgegen und betrachtete sie eingehend. Kein Kranz? Wollte er wissen. Brose zuckte mit den Schultern. Woher wusste denn Einhorn, dass dort ein Kranz gelegen hatte? Er bat Einhorn um die Ausdrucke und tat so, als würde er nun selbst nachschauen wollen. Dabei wollte er nur kontrollieren, ob er den verwelkten Kranz auch ordentlich aus dem Bild entfernt hatte. Ja, hatte er. Unauffindbar für den Betrachter lag er ein Stück außerhalb des rechten Bildrandes. Einhorn mit Blick zum Apothekenwandkalender, Wildkräuter unserer Heimat. Komisch, kann eigentlich gar nicht sein. Und im nächsten Moment, naja, kann alles sein. Vielleicht weggeräumt, weil er schon verwelkt war. Die Bilder darf ich doch behalten. Ja, sicher. Deswegen habe ich sie Ihnen ja ausgedruckt. Sie können sie dort auf den Schreibtisch legen. Leicht gesagt, Brose musste erst seinen freien Platz suchen. Die auf der Tischplatte gestapelten, mit zahlreichen gelben und grünen Posterzetteln versehenen Büchern und wissenschaftlichen Broschüren behandelten allesamt, wie Brose jetzt sah, die Geschichte der Eisenbahn. Brose legte die Klarsichtfolie auf einen der sehr hohen, wackeligen Stapel ab. Eine ganz entscheidende Frage, hört der Einhorn aus dem Hintergrund sagen, ist doch zum Beispiel, wie die Eisenbahn in Russland eine andere Spurbreite als in Europa hat, nicht wahr? Ja. Sie sind sehr vielseitig interessiert, Herr Dr. Einhorn. Aber ich meine, Manfred, jetzt kannst du mal weiterlesen.
Sie sind vielseitig interessiert, Herr Dr. Einhorn. Nein, nicht vielseitig. Mich interessiert eigentlich nur eines. Danke übrigens nochmal für die Fotos. Wo hast du das jetzt? Die Art, wie Einhorn mit ihm geredet und ihn dabei gemustert hatte, hatte Brose an seinen Vater erinnert. Auch der hatte es an nützlichen Belehrungen, egal zu welcher Frage, nie fehlen lassen. Scheinbar zusammenhanglos, das war das Überraschungsmoment, hatte Anselm Brose, also sein Vater, immer wieder ganz unterschiedliche Themen aufs Tapet gebracht und nebeneinander gestellt. Die Aufdeckung des Tatsächlichen, dem naiven Betrachter natürlich verborgenen Zusammenhangs, war dann Teil der Übung und, glückte sie, schließlich die Lösung selbst gewesen. Insofern konnte Titus Brose sich entspannt zurücklehnen. Diese Art der gehobenen Konversation zwischen Lehrer und Schüler war ihm nicht unbekannt. Er wandte den Kopf hinüber zum vollen Schreibtisch. »Ich habe gehört, Sie erforschen etwas?«
»Wer behauptet denn sowas?«
»Oh, das wird erzählt. Ach, hier wird so viel erzählt, den ganzen Tag lang. Ich kümmere mich gar nicht mehr darum.« Ärgerlich rückte er die Brille zurecht. »Ich müsste so vieles tun, aber alle Nasen lang klopft es. Mal so soll ich zur Biografiegruppe, mal zum Vortrag über Sennerhütten in den Alpen oder zum Korbflechten, dann wieder zum Gehirnjogging, neulich sogar zum Bastelnachmittag. Ich habe 3-mal die Schere fallen lassen, dann hat man mich endlich mal in Ruhe gelassen. Obwohl, das war gar keine Schere, ganz stumpf war die. Vorne, wo sie spitz sein sollte, war sie rund. Was für ein Blödsinn. Und ich komme zu nichts. Ich erforsche übrigens gar nichts mehr, ich beobachte nur noch.« Um dies zu unterstreichen, kniff er die Augen zusammen. »So vergeht die Zeit hier.«
Ja, bei einem regelmäßigen Treffen in seiner Agentur, Lebenslauf, erhält Brose den Auftrag, sich weiter mit Chamisso auseinanderzusetzen. Grund ist, Dr. Einhorn bei der Stange zu halten, damit er doch noch seine Biografie schreiben kann.
Ja, genau, das ist nämlich wichtig für die Agentur Lebenslauf, denn das bringt Geld ein, ne?
Ja, und endlich mal einer, der auch ein bisschen was zu erzählen hat.
Genau. Jetzt haben wir aber so viel über Dr. Einhorn gehört. In der Seniorenresidenz Altes Fährhaus erlebte Brose viele andere Begegnungen mit den einzelnen Bewohnern. Lies mal einen kleinen Ausschnitt.
Kleinen Moment. Und nun eine andere Geschichte.
Oder von einem anderen Bewohner, ne?
Genau, nämlich die Geschichte von Lore Huber, kurz und knapp. Unten im Foyer ging Lore Huber an ihm vorüber. Seit er sie das erste Mal in der Biografiegruppe gesehen hatte, war sie ihm immer wieder aufgefallen. Dabei das Auffälligste an ihr war ihre absolute Unauffälligkeit. Ein verhuschtes Wesen, immer in Bewegung. Ruhelos lief sie auf den Fluren herum, schattenhaft schwebte sie vorbei. Mehr Geist als leibhaftiger Mensch. Vielleicht, weil sie hier nirgendwo ihren Platz fand, nirgendwo dazugehörte. »Guten Tag, Frau Huber«, sagte Brose leise zu ihr. Erschrocken wandte sie sich zu ihm um, nickte flüchtig und ging weiter. Einmal hatte Brose einen Blick in ihr Zimmer geworfen, als die Tür weit offen stand. Die Ausstattung eines Billighotelzimmers war dagegen vergleichsweise üppig. Bett, Nachtschränkchen, Tisch, Stuhl, fertig. Die Lampe, eine weiße Glaskugel oben an der Decke, leuchtete die spärliche Szenerie entsprechend dürftig aus. Und auch die Sommersonne, die verschwenderisch auf Monets Frau mit Sonnenschirm schien, das Standardausstattungsbild des Heims, von dem es im Keller beim Hausmeister einen ausreichenden Vorrat gab, damit es überall dort aufgehängt werden konnte, wo die Bewohner keine eigenen Bilder mitgebracht hatten, spendete diesem düsteren Zimmer kaum Licht. Für das Biografieprojekt war Lore Huber von Anfang an nicht in Frage gekommen. Ihre gesamte Rente und je zusätzlich jeden Monat noch ein Teil ihrer kleinen Ersparnisse ging für den Heimplatz drauf. Irgendwann, wenn das Geld alle war, würde die Sozialhilfe einspringen müssen. Brose war aufgefallen, dass Lore Huber immer dieselbe Strickjacke trug. Lore Huber stand hinten am Eingang von Las Vegas, der offiziellen Glücksspielecke des Heims, einer Nische mit Regalen an den Wänden, in denen Brettspiele lagen. Lore schaute unauffällig zu dem Mensch ärger dich nicht Spielerin hinüber. Die drei waren ganz in ihr Spiel vertieft, mussten Lore aber längst bemerkt haben. Charlotte knallte gerade triumphierend den Würfelbecher auf die Tischplatte. Ihr gegenüber saß eine Frau, die Brose nicht kannte. Und als dritte Frau Wendolin. Ein Platz am Tisch war aber noch frei. Eine der Spielerinnen, es war Charlotte, zischte leise, ohne vom Spielbrett aufzustehen. Eine Lore, und dann antwortete es ihr ebenso zischend im Korb. Affen, halblautes Gekicher. Gleich darauf klapperten die Würfel wieder im harten Lederbecher. Jetzt war sie also wieder die kleine Lore von früher. Die anderen ließen sie einfach nicht mitspielen. Hört das denn nie auf? Brose schaute nach ihr. Nein, Lore, dachte er, das hört nie auf.
Ja, und auf einmal ist Lore Huber weg. Und die Aufregung im Heim war groß. Wer hat sie zuletzt gesehen? Jetzt fiel auf, alle hatten sie zwar irgendwann irgendwo gesehen, doch keiner konnte genau sagen, wann und wo. Ein Phantom, das Phantom des alten Fährhauses. Frau Schwarze hing am Telefon, die Tür zu ihrem Büro stand offen, Ausnahmezustand. Angehörige waren nicht zu verständigen, die hatte Lore nicht. Dafür telefonierte Frau Schwarz überall sonst herum. Sie informierte die Polizei, fragte bei der nahegelegenen Bahnstation nach. Auch auf den Anrufbeantworter von Firma Segler sprach sie, das war das Taxiunternehmen im nächsten Ort, das oft von Heimbewohnern gerufen wurde. Die Telefonnummer klebte unten groß am Eingangsbereich. Nachmittags gegen 3 fuhr langsam im Schritttempo ein Polizeiauto vor. Brose, gerade wieder draußen vor dem Eingang, drückte vorsichtig seine Zigarette aus. Asche zu Asche, dachte er, rechnete mit dem Schlimmsten. Eine junge Polizistin öffnete die Tür im Wagenfond. Und wer herausstieg, und das sogar ziemlich flott, war Lore Huber. Die Polizistin trug ihr das Köfferchen hinterher. Lore sah aus wie ein Neuzugang. Ihr Gang war aufrecht, so stolz und selbstbewusst hatte man sie hier wahrscheinlich noch nie erlebt. Verwundert, vielleicht auch befremdet, schaute sie sich um, so als sähe sie das Seniorenheim zum ersten Mal in ihrem Leben. Sie war etwa 30 Kilometer vom Heim entfernt aufgegriffen worden. Wie sie dort hingekommen war, konnte sich niemand erklären, sie selbst wahrscheinlich am allerwenigsten. Ja, da war ja erstmal eine große Aufregung und dann die Erleichterung. Musik kann das nicht besser ausdrücken. Beethovens 5. Gespielt von Exception. Exception, immer wieder ein Genuss. Sabine und ich hatten das Glück, diese Gruppe während unserer Kölner Zeit live zu erleben. Es war einfach toll.
Das fand ich auch.
Ja, zu Lore Huber. Eine Biografie kam ja nie zustande. Brose war ihr aber sehr zugewandt, nachdem Lore Huber ihm ihre Geschichte erzählt hatte, die sie noch nie jemandem erzählt hatte. Wie sie mit ihrem Mann zusammenlebte.
Mehr wollen wir jetzt aber nicht erzählen. Weder über Dr. Einhorn noch über die anderen Heimbewohner, die Titus Brose im Laufe seiner Arbeit besuchte. Titus Brose erhält einen Anruf seiner Agentur, wie lange er denn noch für seine Arbeit in der Seniorenresidenz Altes Fährhaus braucht.
Als dieser Anruf kam, hatte er für sich schon längst entschieden, wie sein Weg weitergeht. Und das, liebe Hörerinnen und Hörer vom Freien Radio Neumünster, das müsst ihr selber lesen.
So viel zu diesem Buch. Ein Roman mit Tiefgang, aber auch mit viel Humor. Also wir haben es richtig gerne gelesen. Erschienen ist das Buch bei Kiepenheuer und Witsch und kostet 20 Euro.
Ja, und merkt euch den Spruch, das Leben kostet viel Zeit. Das ist also wirklich eine wahre, wahre Aussage.
Ja, damit endet das Buch auch. Das ist der letzte Satz.
Wir hören uns wieder am 2. Februar. Das ist nämlich der erste Dienstag im Monat. Bleibt gesund und schützt euch und eure Mitmenschen.
Hey!